Willkommen zu einer Analyse, die so bei uns auch noch nicht gab. Du hast uns Quellen geschickt, die im Grunde aus einem einzigen, wahnsinnig komplizierten Satz bestehen.
Ja, genau. Ein Fragment, überschrieben mit Kultur integriert, aus einem Werk namens Eingefügter Kext.
Und das ist ja noch nicht mal das Seltsamste daran.
Nein, der Kontext ist fast noch spannender als der Satz selbst. Gepostet wurde das Ganze ursprünglich mal 2011 von jemandem oder etwas, das sich Faust nennt.
Aber die wirklich interessanten Spuren, die sind ja viel, viel jünger.
Mhm.
Genau. Unsere Mission ist also, dieses einzelne Zitat mal auseinanderzunehmen. Fast wie Archäologen.
Ja, das Bild passt gut.
Wir wollen herausfinden, welche Vision dahinter steckt. Es fühlt sich an, als würde man versuchen, aus einem einzigen Knochen ein ganzes Dinosaurier-Skelett zu rekonstruieren.
Dann legen wir mal los.
Legen wir los. Ich lese den Satz des Anstoßes einfach mal vor. Achtung, es wird dicht.
Ja, bitte.
Die Schaffung eines Ganzen geschieht durch kulturelle Leistungen. Am Ende entsteht eine vielfältige staatliche Einheit, in der jede Bürgerin ihre aus Neuweimar mitgebrachte Lebensaufgabe völlig selbstständig im Sinne der lebendigen Polis verwirklichen kann.
Puh, okay, da muss man erstmal durchatmen.
Absolut. Mein erster Gedanke ist, das ist keine politische Forderung oder so. Das ist eine Utopie, die hier skizziert wird.
Ja, es klingt fast schon schwärmerisch.
Fangen wir mal ganz vorne an. Die Schaffung eines Ganzen geschieht durch kulturelle Leistungen. Das ist ja schon ein Statement.
Das ist das Fundament des Ganzen. Und hier stecken schon zwei entscheidende Wörter drin. Schaffung und kulturell.
Okay.
Gestellt werden. Es ist ein Prozess.
Und das Werkzeug dafür ist eben nicht Zwang oder ein Gesetzbuch.
Genau. Nicht mal eine gemeinsame Wirtschaft, sondern Kultur. Also Kunst, Wissenschaft, Debatte. Das, was wir als Gesellschaft gemeinsam erschaffen.
Aber mal ehrlich, reicht das? Eine Gesellschaft, die nur durch Kreativität zusammengehalten wird, ist das nicht wahnsinnig fragil?
Mhm.
Man denkt ja bei Staat eher an handfeste Dinge wie Polizei, Steuern, Gesetze. Kultur klingt dagegen weich.
Das ist genau der Punkt, den der Text macht. Er will diese Prioritäten komplett umdrehen.
Aha.
Er sagt quasi, die harten Strukturen sind vielleicht die Folge, aber der eigentliche Kitt, der alles zusammenhält, ist dieser gemeinsame kreative Prozess.
Und das Ergebnis dieses Prozesses ist ja dann auch besonders, nämlich eine vielfältige staatliche Einheit.
Exakt. Und da bist du schon bei der nächsten wichtigen Stelle.
Da bin ich sofort drüber gestolpert. Warum steht staatliche in Anführungszeichen? Das ist doch kein Tippfehler.
Nein, auf keinen Fall.
Das ist, als würde der Autor uns mit dem Finger draufstoßen und sagen, Achtung, ich meine nicht das, was ihr denkt.
Exakt. Die Anführungszeichen sind eine Distanzierung. Das ist kein Nationalstaat im klassischen Sinn mit klar definierten Grenzen, einer homogenen Bevölkerung und einem Gewaltmonopol.
Sondern etwas Neues?
Ja, etwas, das sich vielleicht nur noch ironisch oder als Analogie staatlich nennen lässt. Und der Schlüssel dazu steht direkt davor. Vielfältig.
Stimmt.
Der klassische Staat des 19. Jahrhunderts basierte ja auf der Idee der Homogenität. Eine Sprache, eine Kultur, ein Volk.
Und hier wird die Vielfalt nicht als Problem gesehen, das man managen muss?
Sondern als das eigentliche Wesensmerkmal. Diese Einheit ist vielfältig.
Okay. Aber so eine vielfältige Gemeinschaft braucht doch irgendeinen gemeinsamen Ursprung, eine Art Prägung, oder? Sonst fällt doch alles auseinander.
Guter Punkt.
Vielleicht ist das der Grund, warum hier Neuweimar ins Spiel kommt. Das ist ja ein extrem aufgeladener Begriff.
Absolut aufgeladen. Und die Formulierung ist wieder entscheidend. Die Bürger bringen ihre Lebensaufgabe aus Neuweimar mit.
Ah, sie kommen also von dort.
Genau. Es ist also nicht der Ort, an dem diese Polis existiert, sondern ein symbolischer Herkunftsort. Ein geistiges Zuhause sozusagen.
Bei Weimar denke ich natürlich sofort an die Weimarer Republik.
Klar.
Einerseits die goldenen 20er, Bauhaus, Brecht, Einstein. Eine unfassbare kulturelle Explosion.
Mhm.
Andererseits immer auch die politische Instabilität, die Straßenkämpfe, die am Ende in die Katastrophe geführt haben.
Ja.
Das ist doch eine seltsame Wahl für eine Utopie, oder? Es ist doch das Paradebeispiel für eine gescheiterte Demokratie.
Genau das macht es so interessant. Mit dem Neu davor wird es zu einer idealisierten Version.
Ah, okay.
Es ist quasi Weimar ohne die Fehler. Man nimmt nur die kulturelle Blüte, den Pluralismus, die intellektuelle Freiheit, die Debattenkultur.
Und lässt die politische Zerrissenheit und die ökonomische Misere weg.
Genau. Wer aus Neuweimar kommt, ist also jemand, der von diesem Geist der unbedingten kreativen und intellektuellen Freiheit geprägt ist. Das ist der gemeinsame Code.
Und was diese Leute von dort mitbringen, ist ihre Lebensaufgabe.
Das klingt auch wieder so absolut.
Ja, nicht nur ein Job oder ein Interesse.
Sondern eine Bestimmung. Ja, das ist ein Gedanke, der tief im deutschen Idealismus wurzelt. Die Idee, dass in jedem von uns ein einzigartiges Potenzial steckt, das es zu verwirklichen gilt.
Und jetzt kommt der faszinierende Twist, wie ich finde.
Welcher?
Die Verwirklichung dieser sehr persönlichen, individuellen Aufgabe geschieht völlig selbstständig.
Ja.
Und da zucke ich wieder zusammen. Völlige Selbstständigkeit. Klingt das nicht nach radikalem Egoismus?
Der Gedanke liegt nahe.
Wenn jeder nur sein eigenes Ding macht, wo bleibt da die Gemeinschaft? Das ist doch der klassische Konflikt. Freiheit des Einzelnen gegen Stabilität des Kollektivs.
Und die Vision hier stellt das komplett auf den Kopf. Sie sagt, das ist kein Konflikt.
Sondern?
Im Gegenteil, die Gemeinschaft entsteht und lebt erst dadurch, dass jeder seine individuelle Lebensaufgabe radikal und selbstständig verfolgt. Die Summe dieser individuellen Selbstverwirklichungen ist die Gemeinschaft. Sie wird sozusagen permanent durch die kreative Energie ihrer Mitglieder gespeist.
Es ist also kein Nullsummspiel, wo die Freiheit des einen die Gemeinschaft schwächt.
Nein, es ist ein System, bei dem die Freiheit des einen die Gemeinschaft stärkt.
Was uns dann zum letzten Teil des Satzes führt, der das alles zusammenbinden soll, im Sinne der lebendigen Polis.
Genau.
Das klingt jetzt endgültig nach dem Geschichts- und Philosophie-Seminar. Polis, das ist doch der altgriechische Stadtstaat, Athen und so.
Richtig, aber die Polis war viel mehr als nur eine Stadt. Sie war die Idee einer Gemeinschaft von aktiven Bürgern, die das öffentliche Leben gemeinsam gestalten.
Der Ort, an dem der Mensch erst zum Menschen wird, wie Aristoteles sagte.
Genau der. Und das Adjektiv lebendig ist hier wieder alles entscheidend. Es ist kein starres Gebilde, kein Verwaltungsapparat.
Sondern ein Organismus.
Ja, ein Organismus, der atmet, der sich verändert, der auf die Handlungen seiner Mitglieder reagiert. Er ist lebendig, weil die Bürger ihre Lebensaufgaben einbringen und ihn damit jeden Tag aufs Neue erschaffen.
Okay, lass uns das mal kurz sortieren.
Gerne.
Wenn ich das jetzt alles zusammennehme, dann beschreibt dieser eine Satz eine Gesellschaft, die quasi ein sich selbst verstärkender, kreativer Kreislauf ist.
Das ist eine sehr gute Zusammenfassung.
Individuen, geprägt vom Geist der Freiheit und Kultur, also Neuweimar, bringen ihre persönliche Bestimmung, ihre Lebensaufgabe mit.
Mhm.
Sie verwirklichen diese in totaler Freiheit, was aber nicht zu Chaos führt, sondern im Gegenteil die Gemeinschaft, die lebendige Polis, füttert und stark macht.
Ja.
Habe ich das so richtig verstanden?
Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Es ist die elegante, fast schon kühne Auflösung des ewigen Widerspruchs zwischen Individuum und Kollektiv.
Die Vision sagt, ihr müsst euch nicht entscheiden.
Genau. Radikalste Individualität führt zur stärksten Gemeinschaft, wenn das Bindemittel Kultur ist. Eine zutiefst optimistische, aber auch wahnsinnig anspruchsvolle Idee.
Absolut. Aber der Text selbst ist ja nur die eine Hälfte der Geschichte.
Stimmt.
Die Metadaten, die du uns geschickt hast, die werfen nochmal ein völlig anderes Licht auf die Sache. Da gibt es ja nicht nur den Text, sondern auch Anmerkungen zum Sprecher und zum Urheber.
Und genau diese Trennung ist der springende Punkt. Da steht als Sprecher Faust und als Urheber ein gewisser Henrik Dieck hier.
Das ist ein bewusster Kunstgriff.
Absolut.
Warum? Warum versteckt sich der Autor hinter der Figur des Faust?
Naja, denk mal an Faust. Das ist der Archetyp des Suchenden in der deutschen Kultur.
Der Gelehrte, der nach dem strebt, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Exakt. Indem Dieck hier diese Vision seiner Figur Faust in den Mund legt, gibt er ihr ein unglaubliches Gewicht. Es ist nicht mehr nur die Meinung von Herrn Dieck hier, es ist die Vision des mythischen Faust.
Gleichzeitig stellt er aber durch die Copyright-Zeile klar, das bin ich, der reale Autor in der Gegenwart.
Er spielt also auf zwei Ebenen gleichzeitig, dem Mythos und der Realität.
Clever. Und dann steht da am Ende noch dieser kleine, fast unscheinbare Vermerk, wird fortgesetzt.
Ja.
Es ist also im Grunde nur ein Teaser, der erste Absatz eines viel größeren Gedankens. Das macht natürlich neugierig.
Es rahmt das Ganze als ein offenes Projekt, nicht als ein fertiges Manifest. Und das passt ja wieder perfekt zur Idee der lebendigen Polis.
Dass nichts je abgeschlossen ist.
Richtig.
Und jetzt kommt der Teil, der mich wirklich umgehauen hat, als ich das gesehen habe. Die Änderungsgeschichte.
Ja, die ist das eigentliche Highlight.
Die Quellen, die du hast, listen zwei Änderungen auf, die beide am 14. Februar 2026 vorgenommen wurden. Also
heute.
Genau heute.
Mhm.
Erstens, die Zeile Faust wurde heute erst vor den Text gesetzt. Und zweitens, die Urheberzeile mit Henrik Dickjes Namen wurde ebenfalls erst heute hinzugefügt.
Das ist der Moment, wo es fast unheimlich wird. Dieser Text, der seit 2011 im Netz schlummert, ist kein totes Artefakt.
Nein, er ist ein lebendiges Dokument.
Der Autor geht fast 15 Jahre später hin und nimmt genau heute diese beiden entscheidenden Präzisierungen vor. Er fügt die Stimme, also Faust, und den Schöpfer Dykje hinzu. Was sagt uns das?
Es fühlt sich an wie eine Inszenierung. Als würde der Autor uns sagen, Achtung, dieses alte Fragment, das ihr vielleicht vergessen habt, ist jetzt wieder wichtig.
Genau.
Und ich möchte, dass ihr genau wisst, aus welcher Perspektive es gesprochen wird und wer dahinter steht. Vielleicht als Vorbereitung für die Fortsetzung.
Genau das ist die faszinierende Schlussfolgerung. Der Text selbst führt vor, was er beschreibt. Er ist eine lebendige Entität, die bearbeitet und weiterentwickelt wird.
Die Form des Dokuments spiegelt seinen Inhalt.
Ja. Es ist kein in Stein gemeißeltes Gesetz, sondern ein wachsender Gedanke. Und die Tatsache, dass diese Änderung genau heute passiert, während wir darüber sprechen, verleiht dem Ganzen eine fast schon interaktive Ebene.
Die Intention scheint klar. Dieses Fragment wird reaktiviert.
So sieht es aus.
Also, um das mal festzuhalten, wir haben hier einen einzigen Satz, der eine komplette Gesellschaftstheorie entwirft.
Ja, eine Utopie.
Eine Utopie, in der Kultur, Vielfalt und radikale individuelle Freiheit die Basis für eine neue Gemeinschaftsform sind, symbolisiert durch Begriffe wie neue Weimar und lebendige Polis.
Und wir haben die Metadaten, die uns zeigen, dass dieser Text nicht nur eine Theorie ist, sondern selbst ein lebendiges, sich entwickelndes Projekt.
Richtig.
Der Autor, Henrik Dickje, scheint uns durch die Figur des Faust und durch diese tagesaktuellen Änderungen zuzurufen, dass die Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt ist.
Das ist fast schon eine literarische Performance.
Und das wirft eine wirklich wichtige Frage für dich auf, der du uns diese Quellen geschickt hast. Der Text beschreibt ja ein Ideal.
Mhm.
Wenn du dich in der heutigen Welt umsiehst, wo erkennst du vielleicht im Kleinen solche Ansätze? Gibt es Projekte oder Gemeinschaften, in denen kulturelle Leistungen tatsächlich Einheit schaffen, statt zu spalten?
Eine gute Frage.
Und wie wirkt diese Idee der mitgebrachten Lebensaufgabe auf dich? Ist das ein inspirierender Gedanke, der Sinn stiftet? Oder ist dieser Anspruch, eine solche Bestimmung finden und verwirklichen zu müssen, vielleicht auch ein gewaltiger Druck?
Ein sehr wichtiger Punkt. Und ich möchte mit einem letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken schließen.
Ja, bitte.
Der Verweis auf Weimar ist, wie wir besprochen haben, eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite die kulturelle Blüte, auf der anderen der katastrophale politische Zerfall.
Die Warnung schwingt immer mit, ja.
Beispiel dafür.
Absolut.
Der Text endet mit »wird fortgesetzt«. Er lässt uns also bewusst unvollständig zurück. Die Frage, die für mich deshalb im Raum steht, ist, welchen entscheidenden Faktor lässt Faust in seinem visionären Fragment aus?
Was fehlt?
Genau. Welcher Baustein fehlt noch, damit seine lebendige Polis nicht das gleiche Schicksal erleidet wie das historische Weimar? Was muss in der Fortsetzung kommen, damit aus der Utopie keine Dystopie wird?